ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute mal wieder mit einem relativ exotischen Stück im Kantatenwerk von Johann Sebastian Bach, mit der italienischen Kantate Non sa che sia dolore. Ja, es gibt tatsächlich nur zwei Kompositionen von Johann Sebastian Bach, in denen er italienische Verse vertont hat. Einmal die Kantate Amore Traditore, die haben wir schon besprochen. Und dann unsere heutige Kantate Non sa che sia dolore. Über Bachs Affinitäten, Michael, nach Italien, da haben wir schon in dem Podcast zu Amore Traditore gesprochen und dort auch so ein bisschen die Echtheit des Stückes zumindest angezweifelt. Deswegen möchte ich mal gleich zu Beginn die Frage stellen, ist das jetzt hier eindeutig Bach? Wie sehen denn die Quellen aus?
Naja, lieber Bernhard, ich würde mal sagen, der musikalische Eindruck ist schon sehr eindeutig. Es stellt sich die Frage, wenn man diese Klänge hört, wer sonst, wenn nicht Bach? Also es ist ganz offensichtlich ein relativ modernes Stück, ja, auch für Bachs Stil, aber musikalisch gesehen gibt es eigentlich keinen Zweifel. Dennoch, die Quellenlage ist kompliziert, denn es gibt keine Originalhandschriften von Bach, also weder die autographe Partitur noch originale Aufführungsmaterialien. Das Stück hat sich nur erhalten in einer Abschrift aus dem späten 18. Jahrhundert. Der Schreiber dieser Abschrift, jedenfalls was die Noten betrifft, den kennen wir nicht, aber den Text unterlegt, hat eine prominente Figur der Bach-Rezeption, Johann Nikolaus Forkel, Göttinger Musikdirektor und eben Autor der ersten Bach-Biografie, die dann im Jahr 1800 erschien. Der hatte sehr enge Kontakte zu Wilhelm Friedemann Bach, zu Karl Philipp Emanuel Bach. Vielleicht hatte er Zugriff eben auf eine heute verlorene Originalquelle aus dem Umfeld der Bach-Söhne, hat sich dieses Stück mal abgeschrieben oder abschreiben lassen, gemeinsam mit diesem unbekannten Schreiber. Nur deshalb ist es überliefert. Aber ich sag's nochmal, die musikalische Handschrift spricht schon sehr für ein echtes Werk.
Das ist schon mal gut. Nähern wir uns mal dem Stück erstmal über den Text. 5 Sätze hat die Kantate, also nicht außerordentlich lang. Ein Satz davon ist eine Sinfonie und dann gibt es eben 2 Rezitative und 2 Arien, jeweils für Sopran und kleines Orchester. Worum geht's im Text?
Ja, also der Text ist, muss ich dir nicht sagen, der du ja nun wirklich das Italienisch hervorragend mächtig bist, wenn du diesen Text liest, trifft es richtig, wenn man sagt, es ist ein eher unbeholfenes Italienisch, so ein bisschen eigenartig formuliert. Es ist wirklich kompliziert, also der Genese dieses Librettos auf den Grund zu gehen. Es finden sich einzelne Zitate aus Opernlibretti von Metastasio wieder. Also der Textdichter dieser Kantate hat sich offenbar so steinbruchmäßig auch an anderen Libretti bedient. Und zugleich hat er versucht, deutlich zu machen, dass mit dieser Kantate eine Person irgendwie verabschiedet wird, wo man total bedauert, dass sie weggeht. Und dann wird deutlich, also gerade im Text der ersten Arie hört man das, da heißt es in der deutschen Übersetzung, scheide nur und mit Schmerzen, lass uns zurück mit schmerzendem Herzen. Der Heimat wirst du dich erfreuen, nach Gebühr ihr dienen. Du fährst nun von Ufer zu Ufer, günstig siehst du Wind und Welle. So, da könnte man jetzt also vermuten, okay, hier fährt einer nach Hause und zwar an die See oder so, ja, weil Ufer und Wind und Welle.
Klingt doch im Deutschen unbeholfen irgendwie, aber gerade das nur nebenbei.
Allerdings, das folgende Rezitativ, das macht es ein bisschen schwierig, diese These mit Heimkehr zurück an die See, an einen Küstenort oder so aufrechtzuerhalten, denn da heißt es auch wieder die deutsche Übersetzung, dein Wissen steht im Gegensatz zu dem der Zeit und deinem Alter, also offensichtlich ein junger und ganz schlauer, Tugend und Wert allein genügen zu obsiegen. Doch wer wird größer dich machen, als du je gewesen bist? Und dann, italienisch, Ansbacher Piena di Tanti Augusti, also mit anderen Worten, Ansbach voll so vieler Erhabener. Also er kehrt nach Ansbach zurück. Und ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst. Also ich habe noch keinen Seeweg nach Ansbach von hier aus entdeckt.
Schwierig. Ja, Ansbach baut ihr noch einen Kanal da. Das
kann schon sein, ja. Also vielleicht ist das Ganze auch sozusagen metaphorisch als so eine Art Schifffahrt auf der Lebensreise oder auf der Lebensschifffahrt zurück nach Hause irgendwie angelegt. Also hier kehrt ein offenbar junger, gelehrter Mensch nach Ansbach zurück, wenn die Kantate von Bach wirklich ist und darauf deutet alles hin, gehört sie in die Leipziger Zeit. Und dann kann man sich ja ungefähr ausmalen, okay, jung, gelehrt, Absolvent der Universität, der jetzt in Ansbach, was seine Heimatstadt ist, einen Job hat. Und zwar irgendwie auch am Hofe, weil es ja auch heißt eben Ansbach voll so vieler Erhabener. Und Erhabene, das sind, glaube ich, die Adligen. Das ist jedenfalls, sagen wir mal, das Profil dieser Person. Und tatsächlich Hans-Joachim Schulze, Nestor der Leipziger Bachforschung, der hat vor einigen Jahren mal einen sehr schönen Aufsatz publiziert, wo er gesagt hat, hey, wir unterstellen jetzt mal, das muss praktisch ein Absolvent der Universität sein, hat vielleicht seinen Magister gehabt und seine Promotion und kehrt jetzt nach Ansbach zurück. Da kann man ja sehr gut recherchieren, weil wir ja wirklich Jahrhunderte zurück die komplette Matrikel der Universität haben. Also da wissen wir genau, wer sich wann hier in Leipzig eingeschrieben hat als Student und oft genug auch, wann die Leute eben dann die Universität verlassen haben, zumindest bestimmte akademische Grade erlangt haben. Und ihm ist da eine Person gewissermaßen ins Raster gegangen. Und zwar kam er auf einen gewissen Lorenz Albrecht Beck, gebürtig aus Ansbach. Der hat hier 1747 im Februar seine Magisterpromotion verteidigt und kehrt dann tatsächlich nach Ansbach zurück. Er wird dort, glaube ich, irgendwie ein Hofbeamter. Und die These ist nun tatsächlich, dass diese Komposition in das Jahr 1747 gehört. Die Freunde von diesem Herrn Beck, warum auch immer Bach engagiert haben, diesen Text in Musik zu setzen. Mir gefällt das insofern ganz gut, weil, was ich anfänglich schon sagte, es klingt nach Bach, aber doch nicht so ganz typisch wie Bach. Kann man vielleicht damit erklären, es hat sehr viele musikalische Elemente, die für mich mehr wie 1730er, 40er Jahre klingen. Sehr empfindsam, galant, gerade die letzte Arie schon. Also das ist wirklich die Klangwelt, eher sogar der Bach-Söhne, ja, 1740er Jahre. Und wenn ich jetzt mal so vergleiche, was wir wirklich kennen, was Bach definitiv in dieser Zeit komponiert hat, fallen mir Stücke ein wie das Trippelkonzert, musikalische Opfer, Triosonate da. Das ist musikalisch nicht weit weg von der Klangwelt dieser Kantate. Also insofern unterstütze ich diese Beck-These, ja, back to Ansbach.
Der wollte also nach Hause und wurde nett verabschiedet und bekam am Anfang dieses Stückes eine Sinfonia und die klingt musikalisch irgendwie auch durchaus nach Bach, finde ich. Ja. Und zwar auch ganz konkret, schon nach einem gewissen Vorbild.
Ja, und hat absolut nichts zu tun mit den Sinfonias, die wir kennen, so aus frühen Kantaten. Also das ist wirklich ein eigenständiger Satz. H-Moll, und ich meine, H-Moll ist ohnehin diese Tonart, die wir vor Bach gut kennen, zweite Orchestersuite mit Soloflöte. Hier würde ich sagen, etwas dramatischer kommt das Ganze her, sehr elegischer Ton. Ich höre hier auch ein bisschen das Trippelkonzert durch, eine sehr angespannte Stimmung. Und warum das so ist, das erfährt man dann ja gleich in dem folgenden Text. Da wird eben dann wirklich bedauert, dass diese Person jetzt von dann zieht. An was erinnert dich der Satz?
Na schon, an die zweite Orchestersuite, ja. Ganz klar, weil auch die Soloflöte hier spielt und es sehr, sehr diffizil gearbeitet ist. Wir haben jetzt hier keine Ouvertüre in dem Sinne, wie das bei der Orchestersuite am Anfang ist und auch keinen so rechten Tanzsatz. Aber ich finde, das spricht ja auch eher dafür, dass er später nochmal drüber geschaut hat, wo die Tanzsätze gar nicht mehr so diese Bedeutung für ihn hatten. Später Bach, H-Moll, wunderschön. Dann wollen wir in jedem Fall mal auf die beiden Arien eingehen in dieser kleinen italienischen Kantate. In der ersten Arie wird laut Text zumindest getrauert, kommt das Wort Dolore auch vor, ja. Aber wenn ich die Arie mir anhöre, so richtig traurig finde ich es nicht. Also da hat Bach sonst viel trauriger komponiert, haben wir auch schon öfters hier festgestellt. Hm. Also erstmal siehst du es auch so und wenn nicht, dann begründe dich.
Begründe dich, na gut, also ich würde ihm zumindest schon mal zugestehen, dem Bach, dass er hier schon so eine Art melancholischen, leicht sogar passional anmutenden Grundton etablieren wollte, wenn ein Text in Musik zu setzen ist, wo es heißt, scheide nur und mit Schmerzen, lass uns zurück mit schmerzenden Herzen, da muss man natürlich eigentlich sowas bringen, aber ich vermute, Bernhard, du bist ein bisschen irritiert von diesen triolischen Figuren in der Flöte, die sind sehr bewegt. Und da würde ich sagen, findet man vielleicht die Antwort dann im B-Teil des Texts, wo es ja heißt, du fährst nun von Ufer zu Ufer, günstig siehst du Wind und Welle. Und vielleicht wollte ja Bach diese etwas traurige Grundstimmung einfach garnieren mit Wellenbewegungen in der Musik. Und die führen vielleicht dazu, dass du sagst, also das mit der Trauer, das finde ich jetzt nicht so ganz konsequent durchgesetzt. Wahrscheinlich wollte Bach, der Komponist, eben auch die Wellen des Bachs, also des Wassers, irgendwie noch mit hineinkomponieren.
Das ist die erste Arie in dieser Sopran-Solo-Kantate, Non sacchessia dolore. Und da gibt es noch eine zweite Arie, da ist aber dann kaum mehr Trauer zu spüren, sondern dann ist eher so etwas, man verabschiedet und wünscht alles Gute.
Ja, also das ist jetzt wirklich der Moment, wo aus einem sich nicht abfinden wollen mit dieser Situation des Abschieds nun doch ein Blick nach vorn wird. Also ins Deutsche übersetzt hören wir da, du weißest zurück, Kummer und Furcht, wie der Steuermann, wenn der Wind sich gelegt hat, nicht mehr sich fürchtet noch erblasst, sondern zufrieden auf dem Bug sinkt im Angesichte des Meeres. Und was Bach hier komponiert hat, ist richtig eine vorwärtsgerichtete Musik, eine ausgesprochen galante Schreibweise. Also ich würde mich jetzt mal zu der Aussage hinreißen lassen, vielleicht unter all den Arien, die wir von Bach haben, und wir haben ja nun mal wahnsinnig wenig definitiv neu komponierte Musik aus den späten 1730er oder aus den 1740er Jahren, ist das vielleicht wirklich das modernste Stück Noten, was wir von ihm haben, jedenfalls im Bereich der Vokalmusik. Also das klingt im Grunde schon so wie ein Hasselner satztechnisch besser.
Klingt wie Hasse, satztechnisch besser. Das ist eine klare Aussage, die Michael Maul hier über diese schöne Schlussarie gefällt hat. Mich irritiert da immer so ein bisschen diese eigenwillige Harmonie, die er da am Anfang bringt. Und das ist wirklich was Besonderes. Die hätte ich eher bei Karl Philipp Emanuel Bach erwartet. Vielleicht hat der Sohn ja da auch mal über die Schulter geschaut. Der war zwar nicht mehr in Leipzig, aber vielleicht hat das ja durchaus auch damit zu tun.
Genau, also vielleicht hat sich da ja auch der Bach mal ein bisschen von seinen Söhnen anstecken lassen. Mhm. Das ist so dieser Ton der 1740er Jahre. Ja. Und höre dir mal Musikstücke an, von diesen auch anderen Bach-Schülern jenseits der Söhne, die wir wissen aus der späten Zeit. Da gibt es den Johann Gottfried Mütl, den Johann Gottlieb Goldberg. Die haben immer wirklich so ganz, ganz interessante Dissonanzen in den Modulationen mit drin. Oder Friedemann Bach ist da auch ein gutes Beispiel. Und irgendwie habe ich so eher den Eindruck, Vater Bach macht da ein bisschen mit.
Letzte Frage dazu. Diese Kantate, du hast es eingangs erwähnt, ist ja nur eher zufällig durch diese Abschrift über uns gekommen. Könnte es solche Gelegenheitswerte, womöglich sogar auf Italienisch, noch mehr geben von Bach? Aber wir haben sie nie kennengelernt.
Ja, es muss sie gegeben haben. Ich meine, was schon mal für ein Zufall, dass so ein Stück am Ende nur überliefert ist über die Abschrift des Göttinger Universitätsmusikdirektors. Also es muss ja eine Bachquelle gegeben haben. Er selber hat das Stück mindestens in der Partitur niedergeschrieben. Dann gab es sicherlich noch ein Aufführungsmaterial. Vielleicht hat man dieses auch dem Beglückwünschten als eine Art Geschenk mitgegeben oder die Partitur, man weiß es nicht. Da wir auch wissen, dass der Bach also mindestens in den 1740er Jahren, aber sicherlich auch schon früher, ganz rege auch dabei war, an junge adlige Studenten zum Beispiel Cembali zu verleihen und damit auch noch Geld zu verdienen. Und vielleicht auf diese Weise auch oft Beziehungen zu solchen wirklich finanzstarken jungen Studiosi hatte, wo auch immer mal ein Abschied oder ein Geburtstag anstand und die das dann natürlich auch standesgemäß feiern wollten. Und Bach natürlich sicherlich nie verlegen war für so einen zusätzlichen Musizier- oder gar Kompositionsauftrag, gab es da bestimmt der Gelegenheiten viele. Aber das Problem ist halt, dass für die Überlieferung solcher Stücke die Chancen noch mal geringer standen als vielleicht für die geistliche Musik. Da hatten vielleicht die Söhne auch noch ein größeres Interesse dran, weil sie selber teilweise Kirchenmusiker waren. Aber mit so einem Werk, wo dann auch ganz klar ist, hier wird ein junger Magister geehrt, der jetzt nach Ansbach zurückkehrt, wann passiert so eine Möglichkeit schon mal wieder? Also ich meine, dann müsste man den Text ändern und so weiter. Also wir können, glaube ich, froh sein, dass wir hier mal so schlaglichtartig einen Einblick haben in Bachs musikalische Schaffen jenseits der Kantaten- und Instrumentalmusikspur hier in Leipzig. Und ich muss sagen, die Kantate ist eine volle Überraschung und ganz interessant auch die Rolle der Flöte. Also, dass die Flöte hier so ein prominentes Soloinstrument überall ist. Wahrscheinlich hat er da auch einen guten Flötisten gehabt. Man sagt ja nach dem zweitjüngsten Bachsohn, dem Johann Christoph Friedrich, dass ein ganz erlesener Traversflötenspieler gewesen wäre. Der hat irgendwann im Dezember 1749 Leipzig verlassen, Richtung Bückeburg. Das kann gut sein, dass der Bach hier von vornherein das so angelegt hat, damit eben Sohnemann mit seinen wahrscheinlich 15 Jahren dann 1747 bei der Aufführung mitspielen konnte. Und wer weiß, ob nicht sogar auch das eine oder andere Töchterchen in Frage käme für die Sopranpartie.
Insofern, Jugend musiziert, damals schon in Leipzig, aktuell.
MDR Klassik